Am Mikrofon Gabi Fröhlich. Ein herzliches Willkommen und Alaaf aus dem Radio Horeb Studio, Home Studio im Rheinland. Ich arbeite hier ja quasi im Schatten des Kölner Doms und wer das bunte Treiben am Rosenmontag in Köln und um Köln herum gewöhnt ist, dem kommt die diesjährige Ruhe geradezu gespenstisch vor. Ich oute mich hier als jemand, der eigentlich unter normalen Umständen am Rosenmontag in die Berge wandern gehen würde, hätte ich nicht drei Kinder zu Hause, die natürlich auf den Straßenkarneval und die Kamelle nicht verzichten wollen. Aber das, was wir dieses Jahr im Rheinland erleben, tut selbst dem eingefleischtesten Karnevalsmuffel fast in der Seele weh. Übermorgen beginnt die Fastenzeit und das alles ohne dieses Aufbäumen an Farben, Tanzen, ausgelassenem Treiben und auch dem ganzen irrationalen Blödsinn der Karnevalstage. Auch der Jahressüßigkeitenvorrat unserer Kinder für die Zeit nach Ostern kann nicht aufgefüllt werden. Das alles fühlt sich an wie ein vorgezogener Beginn der Fastenzeit. Dieses Jahr ist also an Karneval oder Fasching oder Fastnet alles ganz, ganz anders. Aber wir wollen die Stille ohne Tröten und Trommeln hier in der Lebenshilfe nutzen, um dem eigentlichen Sinn des karnevalistischen Treibens mal auf den Grund zu gehen. Vielleicht geht das in diesem Jahr sogar besser, weil wir uns nicht über die allgemeinen Besäufnisse und enthemmten Narren auf den Straßen ärgern müssen. Unser Gesprächspartner ist uns aus Bornheim zugeschaltet, also wohnt noch näher am Dom als ich, hier südlich von Bonn. Herzlich willkommen, Dr. Manfred Lütz.
Hallo, herzlich willkommen. Alaaf.
Alaaf. Dr. Lütz, Sie sind Psychiater, haben viele Bücher geschrieben, die auch Bestseller geworden sind, treten aber auch regelrecht kabarettistisch auf. Ich erinnere mich immer gerne noch an einen Vortrag, den ich mal von Ihnen beim Eucharistischen Kongress in Köln vor Jahren gehört habe, wo Sie die bischöfliche Visite einer typisch deutschen Pfarrgemeinde karikiert haben. Das war Kabarett vom Feinsten. Wieso machen Sie es immer gerne ein wenig lustig?
Also mein Eindruck ist, wenn Menschen lachen, sind sie auch bereit, ihre Meinung zu ändern. Das heißt, man stellt sich dann mal so ein bisschen außerhalb und sieht die ganzen Dinge, die man da so gehört hat, auch mal unter einer anderen Perspektive. Also es ist die Möglichkeit eines Perspektivwechsels, den man einnehmen kann. Und deswegen ist mein Ehrgeiz immer, auch sehr ernste Themen kabarettistisch auf kabarettistische Weise vorzustellen. Also ich habe damals ein Buch geschrieben, zum Beispiel Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Das sind so alle Argumente für den lieben Gott. Der Ehrgeiz war eigentlich, dass ich Menschen zum Glauben bringen kann durch so ein Buch. Dass ich Atheisten dazu bringen kann, durch die Argumente des Buches sich überzeugen zu lassen. Aber wie kommt man an Atheisten? Also indem man in der Kirchenzeitung schreibt? Sicher nicht. Ja, so. Und indem man jetzt ernste Vorträge in der katholischen Akademie hält? Auch nicht unbedingt. Und deswegen war mein Ehrgeiz, im Kabarett humorvoll über Gott zu reden, sodass die Leute dafür sozusagen Geld bezahlen, um evangelisiert zu werden, wenn man so will. Und hier im Rheinland sagt man ja, was nichts kostet, ist auch nichts. Also was nichts kostet, das ist auch nichts wert. Und wenn man dann mal was bezahlt für den Eintritt, dann bleibt man auch bis zum Ende da. Und unterhält sich und man geht ins Kabarett, um sich unterhalten zu lassen. Und man wird dann auch unterhalten, aber man bekommt gleichzeitig auch ein bisschen ernste Substanz mit. Und ich bin befreundet mit Eckart von Hirschhausen, der macht das ganze Jahr, wenn es um medizinische Dinge geht, das sind ja auch sehr ernste Dinge, kabarettistisch so, dass die Leute dann nach Hause gehen und dann auch was von der Medizin verstanden haben und von Prophylaxe oder von Therapien verstanden haben. Und mir geht es darum, dass die Menschen auch etwas von Theologie, vom Christentum, vom christlichen Glauben verstanden haben, substanziell verstanden haben. Und das kann man manchmal besser, wenn es irgendeinen Witz gegeben hat, irgendeine scherzhafte Formulierung gegeben hat, die den Punkt trifft, als wenn man jetzt nur bierernst irgendwie den Denzinger vorliest, also die Dogmen der katholischen Kirche.
Eine alte Weisheit, eigentlich auch der Hofnarr konnte manche Wahrheiten besser rüberbringen als die ganzen Berater um den König.
Ja, und der Hofnarr machte dann auch immer deutlich, dass es eine gewisse Freiheit auch im Umfeld des Königs übrigens gab, dass man bestimmte Dinge sagen konnte, die man sonst nicht humorvoll gar nicht sagen konnte. Ich habe mein erstes Buch ist gewesen, Der blockierte Riese, Psycho-Gedankenstrich-Analyse der katholischen Kirche. Da habe ich versucht, mal moderne Sichtweisen der Psychotherapie auf die Situation der katholischen Kirche zu übertragen, also mal ressourcenorientiert, mal von den Kräften der Kirche zu reden, von dem, was gut ist in der katholischen Kirche, weil die Leute damals, das war vor 20 Jahren, 1999, häufig immer nur die negativen Aspekte, die es auch gibt, darf man gar nicht bestreiten. Auch Petrus hatte seine negativen Aspekte, die gar nicht so sympathisch waren. Das soll man gar nicht unter den Tisch kehren, aber mal die positiven Aspekte hervorzuheben. Zu heben. Und das war damals auch viel verkauft worden und so. Und dann sagte mir mein Verleger, das war damals Bernhard Meuser, der später dann der Vater des UCAT geworden ist, damit erreichen sie aber nur die üblichen Verdächtigen. Also wenn da vorne eine Kirche drauf ist, da war der Kölner Dom vorne drauf, so in Eis, und wenn es heißt Psychoanalyse der katholischen Kirche, dann kaufen so ein Buch nur die üblichen Verdächtigen, das heißt also fromme Katholiken und Kirchenhasser. Weil Kirchenhasser haben ja auch eine intensive emotionale Beziehung zur katholischen Kirche. Aber und deswegen wollte ich mit meinem zweiten Buch einfach mal eine breitere Öffentlichkeit erreichen. Leute, die nichts gegen die Kirche haben, auch nichts für die Kirche haben, die vielleicht gar nicht getauft sind, aber die so die üblichen Vorurteile über die katholische Kirche haben. Das sei alles eine Institution zur Verhinderung sexueller Freude, das sei eigentlich alles immer traurig und alles, was Schönes im Leben, das darf man da nicht und so, was ja überhaupt nicht stimmt. Wir reden ja jetzt Karneval. Karneval ist ja quasi eine katholische Erfindung, wenn man so will. Und da habe ich als zweites Buch eben geschrieben, Lebenslust, wieder die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult. Und da habe ich mal, These des Buches ging ein bisschen davon aus, dass die Leute heute nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für einen lieben Gott hat, Wallfahrten, Fasten, gute Werke tun, das tut man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig. Die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man mal sagen. Ja, also dann geht man abends ins Bett und hat noch Körner gegessen und ist durch die Wälder gerannt. Und am nächsten Morgen wacht man auf und ist tot. Also das ist ja Wegfall der Geschäftsgrundlage. Hätte man mal lieber noch lecker gegessen am Abend vorher. Und diese Scherze über Gesundheit, also dass Gesundheit eben nicht das höchste Gut ist, was ja ein sehr aktuelles Thema im Moment in der Corona-Krise ist, dass Gesundheit nicht das höchste Gut ist. Denn wenn es das höchste Gut wäre, dann müsste man ja alles dafür tun und dann müssten die Krankenkassen wirklich jeden Unsinn finanzieren. Das wäre eine totalitäre Gesundheitsgesellschaft. Und wir waren ein bisschen auf dem Weg in diese totalitäre Gesundheitsgesellschaft und Scherze über die Gesundheit machen. Das ging gar nicht. Also über Religion, über Gott konnte man jede blasphemische Äußerung machen. Aber die Gesundheit in Frage stellen, also sich lustig zu machen über die Gesundheit, das war sozusagen blasphemisch. Und das hat mich gereizt. Und darüber habe ich dann in diesem Lebenslustbuch versucht, auch wieder das Christentum und die katholische Kirche darzustellen, als eben lebenslustig, als Institutionen, die in der Lage sind, nicht Gesundheit anzubeten, sodass man bierernst da dauernd auf seine Kalorien achten muss und durch die Wälder rennen muss und so weiter, sondern dass man auch Spaß am Leben haben kann, weil der liebe Gott es uns geschenkt hat. Und so kam es, dass ich fand, dass man Humor nutzen kann, um auch zu evangelisieren.
Der Humor zum Evangelisieren, um den Glauben näher zu bringen. Darüber sprechen wir heute etwas intensiver hier am Rosenmontag in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Buchautor, Kabarettisten und Psychiater Dr. Manfred Lütz, der im Rheinland wohnt. Herr Lütz, Sie sind ja immer, betonen immer wieder gerne, dass Sie aus dem Rheinland sind. Warum ist denn das Rheinländersein so was Besonderes für Sie?
Naja, ich betone ja immer, es ist ja gar nicht so einfach. Also das Rheinland an sich ist ja noch überhaupt nicht der Punkt. Ja, ich bin linksrheinisch. Das ist hier im Rheinland ganz ganz besonders wichtig. Ja. Das heißt, rechtsrheinisch, da beginnt schon Sibirien, wie Konrad Adenauer gesagt hat. Ja, also linksrheinisch, das ist die Gegend, wo die Kultur herkommt, wo der Römer war, bei uns in jedem Keller irgendeine Amphore. Rechtsrheinisch, komme aus Bonn in Beul, auf der anderen Rheinseite beginnt für uns die große Straße nach Moskau. Das ist die Gegend, wo man die Kultur nur aus dem Fernsehen kennt, wie ich immer behaupte. Und wenn man sich da mal so heftig lustig gemacht hat über die ganzen Leute rechtsrheinisch, vor allem über die Westfalen natürlich, dann ist es manchmal ganz witzig, dass nach solchen Vorträgen die Leute zu mir kommen und sagen, ich bin Westfale, aber ich habe trotzdem Humor und so. Das ist natürlich alles gar nicht bös gemeint von mir. Also ich hatte in Westfalen dann auch Vorträge und mache mich dann lustig über die Westfalen. bei denen man die Scherze alle erklären muss und so, und die in den Keller laufen, um zu lachen. Und all solche Geschichten, die natürlich alle nicht stimmen. Ist ja klar, dass es nicht stimmt. Das ist ja sozusagen eine kabarettistische Überzeichnung. Und das haben die Westfalen sehr gerne, wenn ich die Scherze über Westfalen mache. Und dann gibt es aber manchmal ganz selten Leute, die sitzen dann im Publikum, das sehe ich dann, und die haben eine bierernste Miene, die haben die Scherze nicht verstanden und denken, ich bin jetzt wirklich gegen Westfalen, und dann oute ich mich, dass ich selber ja zur Hälfte Westfale bin, meine Großmutter ist aus Münster, schlimmer geht es gar nicht. Und dann sind die auch wieder beruhigt. Es ist einfach ganz schön, wenn man so scherzhaft so eine Konfrontation aufmachen kann zwischen angeblich guten und witzigen und humorvollen Rheinländern und humorlosen Westfalen. Dann, also diese Konfrontation, die aber humorvoll gemeint ist, die schweißt die Leute sozusagen zusammen. Und das ist ein psychologischer Effekt, den gibt es natürlich auch im ganz Negativen. Also bei fremdenfeindlichen Menschen zum Beispiel, die rotten sich zusammen, um gegen Ausländer zu sein. Und dann hat man zwar selbst Minderwertigkeitskomplexe und hat ein schlechtes Selbstbewusstsein, aber man fühlt sich dann Ausländern gegenüber überlegen. Und so ist Antisemitismus entstanden gegen die Juden oder Ausländerfeindlichkeit gegen die Ausländer, dass die Menschen sich da zusammentun. Und das ist sehr gefährlich und ganz schrecklich. Und ich nutze sozusagen diesen Effekt, dass man sich zusammentut gegen andere auf humorvolle Weise. Es entsteht also man kann ja die Dinge zum Guten und zum Schlechten verwenden. Und wenn man das sozusagen spielerisch macht, das gibt's ja auch, wenn Leute Fan von einem Fußballclub sind und den anderen Fußballclub ganz schrecklich finden. Also solange das humorvoll ist, ist es auch sehr lustig und führt es zu einem Gemeinschaftssinn von den Fans unter sich. Hier 1. FC Köln zum Beispiel, die sind ja immer sehr leidgewöhnt, weil die permanent absteigen. Aber dann leiden die Kölner da sehr mit, ja, und finden natürlich, Borussia Mönchengladbach ganz schrecklich, ja, und so. Das Problem entsteht dann, wenn man das ernst nimmt, ja, dann ist es furchtbar, ja. Und weil die Tatsache, Rheinländer zu sein, und zu behaupten, Rheinländer zu sein, ist viel besser, viel humorvoller als Westfalen, das ist ja so absurd, dass selbst ein wenig humorvoller Mensch merkt, das kann der nicht ganz ernst meinen, dann kann das tatsächlich diese Eigenschaft von Menschen, sich zusammenzutun in einer Gruppe gegen andere, auf humorvolle Weise auch in Frage stellen.
Gucken wir mal auf den Karneval. In Köln ja teilweise wirklich enthemmt auf den Straßen. Es gibt auch manche, die das gar nicht so toll finden. Also wenn man dann eben morgens schon die Luft im Bus schon Bier geschwängert ist. Wie geht's Ihnen damit, Dr. Lütz?
Naja, das ist natürlich tatsächlich exaltiert, das Ganze. Das ist alles, das geht über Grenzen, das ist auch ein bisschen extrem zwischenzeitlich. Aber das muss es auch sein, ja. Und es ist immer so gewesen, der Karneval hat ja nur Spaß gemacht, weil auch die Pfarrer dann gewettert haben über die Exzesse. Sonst hat es ja gar keinen Spaß gemacht. Das heißt, das ist sozusagen etwas Wechselseitiges. Es ist, der Weihbischof Dick hat das mal sehr schön gesagt, es gibt ja inzwischen auch Karnevalspredigten, die dann auf Rheinisch gehalten werden. Ich war gestern in der Messe übrigens, da hat ein polnischer Priester eine gereimte Predigt vorgetragen. Das war sehr lustig, endete mit Alaaf. Aber der Weihbischof Dick hat immer darauf hingewiesen, das ist eigentlich nicht okay. Ja? Also der Rheinländer hat in der Messe nie Dialekt gesprochen. Also Dialekt war was für den Alltag. Die Messe hat man Latein gesprochen, da war es feierlich. In der Messe war man auch nicht verkleidet oder sowas. Die Messe war was anderes. Das heißt, dieses Gefühl dafür, dass es sozusagen den Karneval gibt, auch die Ausgelassenheit des Karnevals, und dass man damit aber gegen die üblichen Autoritäten protestiert, die kirchlichen und die staatlichen Autoritäten, und dass die sich auch ein bisschen ärgern. Ja? Also dass der Pfarrer auch sagt, übertreibt es nicht und so, das gehört dazu. Also wenn da so ein liberaler Pfarrer dann kommt und sagt, ich finde das alles super und jetzt besauft euch ruhig und es ist ja alles toll, dass ihr euch besauft, dann macht das Besaufen gar keinen Spaß mehr. Und diese Kontraste, davon lebt ja der Karneval auch. Das heißt, dass man exzessiv noch Rosenmontag und Veilchensdienstag, wie das heißt, feiert und dann aber Aschermittwoch schlagartig alles aufhört und man radikal fastet. Das ist ja neben dem Karfreitag der radikalste Fasttag. Und ich versuche auch an dem Tag meistens möglichst gar nichts zu essen. Also wenn ich sonst die Fastenzeit nicht immer so ganz gut halte, finde ich wenigstens diese Fasttage, die kann man ja ganz radikal halten. Von diesen Kontrasten lebt man auch. Und Thomas Sternberg, den ich gut kenne, wir haben zusammen im Studium haben wir uns kennengelernt, der hat gesagt, bei ihm im Sauerland, da hat man Rosenmontag immer die Kirchen offen gehalten, weil dann die Sauerländer, die Westfalen dort, für die sündigen Rheinländer gebetet haben, ja, ganz ernsthaft. Und diese Kontraste machen das Ganze auch so lebendig. Also wenn man jetzt, wenn die Westfalen genauso Karneval feiern wie die Rheinländer und wenn man überhaupt nichts mehr, sich nicht mehr auf den Arm nimmt gegenseitig, dann wird es alles auch nicht mehr so viel Spaß machen.
Ja, das heißt, das ist die ganze Tendenz, dass alles durcheinander gerührt wird und alles überall gleich machen. Fand ich jetzt spannend, dass Sie sagten, Dr. Lütz, eben der Pfarrer, der mit einer roten Clownnase am Altar steht, das ist auch nicht das Rheinland, so wie es gedacht ist, sondern das Ganze lebt davon, dass man eben gegen, ja, könnte fast sagen, gegen die Vaterfigur oder die Elternfigur auch ein bisschen rebelliert. Und wenn da diese Reibung wegfällt und der Papa genauso wild mitmacht wie der Sohn, dann ist der ganze Spaß weg.
Ja, das ist auch so. Das war ein bisschen Thema meines ersten Buches, Der blockierte Riese, dass ich da gesagt habe, man fragt sich ja, viele Katholiken fragen sich, warum sind die Leute alle so aggressiv auf die katholische Kirche? Es gibt auch viele andere Institutionen, über die man sich aufregen könnte. Und wenn man da mal genauer hinguckt, gibt es eigentlich gar keine anderen Institutionen, über die man sich richtig aufregen kann. Früher konnte man sich über Vater Staat noch aufregen, das passiert zurzeit so ein bisschen, wenigstens. Sozusagen, also der pubertäre Protest, der hatte irgendwie ein Objekt, weil der Vater Staat eben so streng war und so. Oder man konnte gegen den eigenen Vater rebellieren, der auch so streng war und was weiß ich. Und heutzutage sind viele Eltern total liberal, die realen Väter versuchen noch liberaler zu sein als ihre Kinder und sagen, hör mal, warum bist du denn gestern Abend schon um 12 Uhr nach Hause gekommen? Ich bin in deinem Alter erst um 2 Uhr nachts nach Hause gekommen. Also man kann gar nicht mehr rebellieren gegen diese Eltern, diese liberalen Eltern. Und die einzige Situation, wo man sozusagen noch Widerstand spürt, wo man nicht einfach mit dem Zeitgeist mitschwimmt, ist eigentlich die katholische Kirche. Und deswegen ist diese katholische Kirche offensichtlich für diese Gesellschaft so wichtig, weil man in der katholischen Kirche, deswegen hat die Gesellschaft auch so gerne diese ganzen Sexualthemen, weil es ist ja nichts schöner, als im sexuellen Bereich gegen Vater oder gegen Mutter zu protestieren und zu sagen, ich will mich befreien. Und da das aber alles wegfällt, projiziert man das auf die katholische Kirche. Dabei war die katholische Kirche eigentlich gerade im sexuellen Bereich eigentlich immer eher liberal. Man muss sich das ja mal vorstellen, ich habe das mal nachgeguckt, es gibt 1900 Jahre keine päpstliche, ausführlichere Erklärung zur Sexualmoral. Das gibt es erst im 20. Jahrhundert unter Papst Pius XI. Und dann später Humanae Vitae und so weiter. Und es gibt manche Katholiken, konservative Katholiken und progressive Katholiken, die permanent über Sexualmoral diskutieren und das für eine zentrale kirchliche Botschaft halten. Also ich kann nur sagen, 1900 Jahre in der Geschichte der katholischen Kirche ist das nicht so gewesen. Und die Katholiken galten noch bis ins 18. Jahrhundert hinein den Protestanten gegenüber als sehr lebenslustig, als sehr lebensfroh. Der Karneval ist ein Zeichen dafür. Ja, Karneval in Venedig, Karneval gibt es nur in katholischen Ländern. Ja. Und die Protestanten galten immer als so ein bisschen humorloser manchmal oder jedenfalls rechtschaffener, ja, die galten als gesitteter, weil die hatten ja auch nicht die Beichte, wo man sich mal entlasten konnte. Der Soziologe Max Weber hat darauf hingewiesen, dass die Beichte ja enorm entlastend war, was die Protestanten eben nicht hatten. Die mussten eben rechtschaffen bleiben, die konnten sich nicht entlasten und waren, also die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts war sehr protestantisch geprägt. Und wie gesagt, Katholiken galten dann immer also ein bisschen liederlich, ja, also sexuell viel zu freizügig Und der Bürger, die Bürgerin, die waren im viktorianischen Stil in diesen Bereichen viel strenger. Und es kommt mir darauf an, dass man diese Fixierung auf diese Sexualthemen, die übrigens konservative Katholiken und progressive Katholiken auf gleiche Weise haben, ja, ist ja auch ganz interessant, dass man die nicht so mitmacht. Wir sind zunächst einmal erlöst von Jesus Christus, wir sind befreit und wir glauben an einen dreifaltigen Gott, wir glauben der katholischen Kirche, wir glauben an die ans ewige Leben, wir glauben an all diese Dinge. Das sind wirklich wichtige Dinge. Und dann irgendwann geht es natürlich darum, dass unser Glaube sich auch in unserem konkreten Leben verwirklicht. Und da kommt dann die Sexualmoral auch ins Spiel, dass man Sexualität so lebt, dass man nicht andere Menschen verletzt, dass man nicht andere Menschen zum Objekt macht und all dies. Das spielt auch eine Rolle. Also ich will die Sexualmoral jetzt gar nicht gering schätzen. Aber sie ist sozusagen eine Konsequenz aus einem breiten Spektrum des Glaubens und ist nicht sozusagen das Fundament, auf dem der ganze Glaube steht.
Der Humor, die katholische Kirche und warum eigentlich diese christliche Lebensfreude ein Fundament ist für uns alle. Wir gucken noch mal ein bisschen hier am Rosenmontag das Spektrum an, der verschiedenen Formen Karneval zu feiern. Wir sind jetzt hier im Rheinland, Dr. Lötz, nicht weit von Köln entfernt. Da kennen wir den Kölner Karneval besonders. Jetzt ist ja ein bisschen weiter südlich Mainz, auch am Rhein, die zweite Fastnachtshochburg. Können die das nicht genauso gut?
Nein, die können das natürlich nicht so gut. Die Kölner können es am besten oder die Bonner eigentlich noch besser. Die Kölner leben ja von unseren Abwässern. Ich bin Bonner halt. Also man muss einfach die anderen Leute herziehen. Das ist ganz wichtig. Ja. Also Düsseldorf ist zum Beispiel für uns ganz schrecklich. Das ist rechtsrheinisch und das ist die verbotene Stadt sozusagen. Und die Mainzer können es natürlich auch nicht so gut wie die Kölner. Der Kölner Karneval ist natürlich viel lustiger, viel spontaner, viel unmittelbarer. Aber was ich jetzt sage, ist natürlich alles Quatsch, ja. Also die Mainzer können das leider Gottes ja auch ganz gut. Und ja, der Mainzer Karneval ist mehr ein Sitzungskarneval. Und das haben wir als Kinder schon, wahrscheinlich Sie auch, als Kinder haben wir immer die Mainzer Karnevalssitzung im Fernsehen gesehen, wo dann Herbert Bonnewitz auftrat und die großen Stars, die großen Karnevalsstars. Das hat sich inzwischen alles ein bisschen angeglichen, muss man sagen. Auch der Kölner Karneval prunkt jetzt mit seinen Sitzungen und in Mainz imitiert man auch manche Kölner Geschichten. Also das ist aber wenigstens noch Karneval, muss man mal dazu sagen. Meine Frau ist aus Bayern, die sagte mal aus Versehen Fasching, was natürlich katastrophal ist. Das hat natürlich, wobei der bayerische Fasching mit dem rheinischen Karneval schon noch mehr zu tun hat als die Fasnacht, die dann
ja,
da.
Kommen wir ja weiter südlich den Rhein immer weiter runter, da landen wir dann in Freiburg zum Beispiel, da habe ich ja ganze Jahre gelebt. Ich muss sagen, als Studentin, ich fand das ganz schön, weil das war da sowas Archaisches, sowas, ja, ich meine, man spürt das Heidnische da viel mehr durch mit diesen ganzen Masken und dann am Schluss wird dann noch die Fasnet verbrannt, also das hat was von Winteraustreibung, da ist irgendwie, sind so die heidnischen Wurzeln viel näher.
Ja, wir finden ja hier als linksrheinische Rheinländer diese Gegend da unten nur sehr oberflächlich christianisiert. Ja, also das merkt man ja dann bei dieser Fasnacht. Das sind ja tatsächlich heidnische Riten. Da kann man auch in die Südsee fahren. Ja, da haben sie auch so Riten. So Riten gibt's überall. Übrigens gibt's ja da heutzutage auch manche Theologen, die dann immer, wenn sie von der Liturgie, vom Gottesdienst, von der Heiligen Messe sprechen und so sagen, dass der Mensch braucht Riten, ja, also die Kirche liefert sozusagen Riten. Also ich habe da immer so ein schlechtes Gefühl dabei, wenn man versucht, das Christentum, den Glauben, die Kirche zu vermitteln über so Bedürfnisse nach Riten. Ja, da kann man auch in die Südsee gehen, das sind buntere Riten.
Oder ins Fußballstadion.
Ja, oder ins Fußballstadion. Das heißt, wir die Heilige Messe ist primär nicht ein Ritus, sondern die Heilige Messe, in der Heiligen Messe kommt Gott wieder zur Welt, wird in der Wandlung tatsächlich das Leib und Blut Christi, und das ist das Ereignis. und nicht die Tatsache, dass da ein Ritus stattfindet. Aber wie gesagt, wir waren bei den Südwesten, also den Fastnachts, Fastnetz oder wie das dann heißt, Veranstaltung. Also das ist natürlich auch ästhetisch ganz ansprechend und ganz schön und so. Aber ich bin mal bei der Basler Fastnacht gewesen. Die ist ja in der Fastenzeit provozierenderweise. Das sind ja alles Protestanten, die den katholischen Kalender, glaube ich, nicht respektiert haben. Und das ist wirklich eine eher unheimliche Veranstaltung, wo da nachts der Morgenstreich heißt das dann.
Nachts
wo dann
um 4 Uhr morgens Morgenstreich, da war ich, ja. War ich auch schon ein paar Mal mit dabei. Genau, 4 Uhr morgens geht es dann los.
Ich war da einmal, das hat mir auch gereicht.
Ja, das geht dann mit diesen Pfeifen und Trommeln dann durch die Stadt. Ja, es ist die einzige protestantische Fastnacht. Ich habe erst gedacht, der Termin in der Fastenzeit, das ist ja immer Montag nach Aschermittwoch, wo das in Basel da losgeht, habe ich gedacht, das sei eigentlich eingeführt worden, um die Katholiken zu ärgern. Ich bin dann belehrt worden, also der Termin liegt noch auf den alten Tagen vor Beginn der Fastenzeit. Die Fastenzeit wurde wohl Anfang des 2. Jahrtausends bei der Synode von Benevent wurde die Fastenzeit sozusagen verlängert, weil man die Sonntage ausgenommen hat. Da hat man gesagt, man muss nicht 40 Tage durchfasten, der Sonntag ist eigentlich kein Fastentag. Und damit es aber immer noch 40 Tage wurde, hat man den Termin nach vorne gelegt. Und die Basler sind dann ganz konsequent bei dem alten Termin geblieben. Aber eben hat eine ganz, ganz eigenen Stil. Man merkt irgendwie, dass ja so das, was diese katholische Sinnenfreude und die Verbindung zur Fastenzeit ausmacht, das fällt weg, weil die Fastenzeit, gebotene Fastenzeit gibt es in den Gebieten eigentlich nicht. Und damit hat man schon ein bisschen das Gefühl, das hat zwar eine eigene Tradition, das ist so ein eigenes Fest, aber so die Verbindung zum Ganzen, die scheint zu fehlen.
Ja, ja, das mag sein. Das ist ja sozusagen ein Anachronismus dann, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben. Und ich finde, wir machen ja jetzt hier auch eine Aufklärungssendung für unsere Hörerinnen und Hörer, die dann auch von der Sendung was haben. Also was die Hörerinnen und Hörer jetzt von der Sendung haben, ist, dass sie darüber aufgeklärt werden, was viele eben nicht wissen, dass die Sonntage eben nicht zur Fastenzeit gehören. Also am Sonntag in der Fastenzeit darf man nicht fasten. Ich bin da immer ganz streng, ja. Also der Sonntag muss gefeiert werden und da darf man auch in der Fastenzeit am Sonntag lecker essen. Viele wissen das nicht, ja. Die fasten dann 40 Tage durch, ja.
Ja, und mehr als 40 Tage dann am Ende, weil die Sonntage ja dann noch dazukommen.
Genau, genau.
Am Rosenmontag sprechen wir über christlichen Humor, frommen Humor und christliche Lebensfreude. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind natürlich auch mit dabei in dieser Sendung hier mit Dr. Lütz. Vielleicht stammen Sie ja aus Mainz oder aus dem Badischen und haben da noch Ihres dazu zu sagen oder aus dem sibirischen Preußen drüben. Wer zuletzt lacht, das ist das Thema hier am Rosenmontag in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, wo wir sprechen über frommen Humor und christliche Lebensfreude zusammen mit Dr. Lütz aus der Bonner Gegend. Er ist nicht nur Psychiater, Berater beim Vatikan, Buchautor und Kabarettist, sondern er hält Vorträge, die oft zu einer kleinen Büttenrede gleichen. Und wir sprechen mit ihm darüber, was macht eigentlich den christlichen Humor und die katholische Lebensfreude aus, die sich ja so im Karneval explosiv zeigt, ganz alte Tradition, besonders bei uns hier in der Gegend, aber auch in einigen anderen. Dr. Lütz, wir haben noch gar nicht den Karneval in Rio angesprochen. Vielleicht sagen Sie dazu noch zwei Worte, bevor wir unsere Hörer mit reinnehmen.
Ja, der Karneval in Rio, es ist ja auch katholisch natürlich, geht es zu in Brasilien, aber hat seinen besonderen Stil natürlich dadurch, dass in der Südhalbkugel um die Karnevalszeit, wo es bei uns so kalt ist wie jetzt im Moment, es sehr warm ist und man deswegen natürlich einen ganz anderen Stil hat. Das ist ein sehr erotischer Karneval, sehr farbenfreudig, sehr explosiv. Das heißt, das ist natürlich auch eine Kulturveranstaltung in gewisser Weise. Es gibt nicht nur einen Kult darum, sondern es ist schon etwas auch tiefergehendes, was die Samba-Schulen anregt, was tatsächlich zu künstlerischen und kulturellen Großleistungen führt.
Herr Tippkämper ruft uns aus Basel an. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus dem Auto, genannt genau.
Wunderbar, Sie haben mitgehört, was wir über den Basler Fastnet gesagt haben. Wie empfinden Sie das denn?
Ja, ich habe gerade gerne zugehört, weil ich verbinde alles, was Sie angesprochen haben. Meine Eltern sind Westfalen. Ich bin in Köln-Kalk geboren, habe 11 Jahre auf der Seite in Overath gewohnt, lebe seit 20 Jahren in der Schweiz und habe überall Karneval oder Fastnacht oder Fasching mitgemacht. Man muss sich ja anpassen, ne? Das macht ja immer Spaß. Das war auch für mich eine Umstellung, weil ich bin ja wieder auch in Köln groß geworden und habe dann in der Schweiz diese Google-Musik auch mitgemacht. Und dann wirklich über Aschermittwoch hinaus zu feiern, das war natürlich für mich als ja Christ, katholisch erzogen, rheinländisch-katholisch, sag ich mal, ne, sagt Dr. von Irschhausen, rheinländisch-katholisch schwer. Aber ich finde, den Glauben kann man überall leben und auch das durchaus Zeichen auch zeigen und sagen, am Sonntag nach Aschermittwoch kann ich nicht mitgehen zum Umzug, ich gehe halt in die Kirche, bin oder komme später nach. Also so kann man im Alltag auch seinen Glauben zeigen und ein bisschen auch markieren.
Ja, toll. Man merkt Ihnen auch richtig an, dass Sie nach wie vor Rheinländer sind. Ich erlebe das immer, wenn ich auch in der Schweiz Vorträge halte, dann gibt es dann immer so exilierte Rheinländer, die gerade, wenn ich Scherze über Westfalen mache oder so, dann kommen und sagen, ja, das ist aber mal schön, mal wieder was Rheinisches zu hören. Oder auch Westfalen kommen und betonen natürlich, dass wir auch Humor haben, was ja stimmt.
Genau. Und das ist, glaube ich, die Kunst, glaube ich, auch im ganzen Leben. Nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch im Alltag. Mit Humor kann man einige Sachen auch besser rüberbringen. Ich habe ein eigenes Geschäft, eine Firma, Mitarbeiter und Ähnliches. Das ist immer die Kunst, glaube ich. Auch schwere Themen anzusprechen mit einem Humor, mit einem auch andere Sichtweise. Und den Glauben kann man auch mit reinbringen, sicherlich. Ich sage auch manchmal, wenn jemand sagt, boah, bist ja gesund und munter, dann sage ich immer, ja, Gott sei Dank habe ich ein starkes Immunsystem. Ne, ich betone das Wort Gott, viele sagen das ja, ne, Gott sei Dank.
Ja,
wortwörtlich, ja, Gott sei Dank habe ich ein gutes Immunsystem und habe keine Krankheit und bin fit und munter. Und das dann kommt noch so ein bisschen rüber und dann merken die immer manchmal, ah ja, ich weiß, was er meint.
Ja, das finde ich auch. Früher habe ich zum Beispiel im Rheinland, wenn ich Visite gemacht habe am Sonntag, habe ich Grüß Gott gesagt. Das sagt man im Rheinland eigentlich nicht. Und dann gibt's im Rheinland die eigentlich blöde Antwort, wenn du ihn siehst. Und dann habe ich immer sofort geantwortet, ja klar, jeden Sonntag in der Kirche. Und die Leute immer so etwas baff, aber man hatte schon wieder eine Möglichkeit, ein bisschen evangelisieren zu wirken.
Ja, genau, ja.
Herr Tippkämper, schön, dass Sie uns hören, schön, dass Sie uns angerufen haben. Alles Gute, gute Fahrt wünschen wir Ihnen nach Basel.
Dankeschön, einen guten Tag und Gottes Segen.
Alles Gute Ihnen auch.
Danke Ihnen. Weiter geht's mit Herrn Weichel. Herzlich willkommen, Herr Weichel. Von wo aus rufen Sie uns an?
Ja, aus der Nähe von Osnabrück. Das ist schon fast Sibirien. Und ich wollte Sie darauf hinweisen, da meine eigenen Wurzeln meiner Familie in der Südpfalz liegen. Wieso gibt es manche Regionen, die strotzen vor Witzen, wie die Kölner oder meinetwegen auch noch die Schwaben, wo die schwäbischen Witze derber sind. Aber hier in Norddeutschland müssen sie Witze suchen.
Ja, das ist eben, würde der Rheinländer jetzt sagen, das hat damit zu tun, dass vor 500 Jahren ein gewisser Martin Luther beim Wormser Reichstag erklärt hat, er stehe da und könne nicht anders. Also das hat sicherlich ein bisschen damit zu tun, dass die protestantische Tradition auch ein bisschen anders ist. Ich sage auch mal ein bisschen ernsthafter in manchem, das muss man auch selbstkritisch als Katholik sagen. In manchen Dingen sind Protestanten auch ernsthafter und arbeitsamer und so weiter. Da gibt es ja auch soziologische Studien zu. Aber sie haben eben nicht diese entlastenden sakramentalen Funktionen. Und das ist eine Kultur, wobei man, also ich habe kabarettistische Vorträge auch in Hamburg gehalten. Da gibt es dann immer so ein bisschen retardierende Elemente. Das heißt, also sie lachen dann nicht sofort, sondern ein bisschen später, aber sie lachen auch.
Ja, würde das denn heißen, dass die katholische Tradition das Menschsein und das Lachen ernster nimmt und die Protestanten das alles gleich von oben sehen, so von der Autorität her?
Ja, man muss jetzt mal aufpassen. Also wir sind jetzt knapp schon wieder am kabarettistischen Reden. Also wenn ich Scherze über Westfalen mache, dann meine ich das natürlich nicht total ernst. Und sag ja nachher auch, ich bin zur Hälfte Westfale und ich habe total humorvolle protestantische Freunde. Also zum Beispiel Eckhard von Hirschhausen ist Protestant, ja. So. Von daher sind so klischeehafte Darstellungen, die hinken natürlich immer. Es gibt Es gibt höchst humorvolle Hamburger natürlich und es gibt total humorlose Rheinländer. Also ich erinnere mich zum Beispiel, meine Großmutter, die hatte immer viel Spaß dabei, uns Kinder, die war aus Königswinter, ist zwar rechtsrheinisch, aber mit schönem Blick auf den linken Rhein. Und die hatte immer viel Spaß dabei, uns Kinder auszustaffieren für einen Rosenmontag, uns zu verkleiden und so. Sie ist nicht mit zum Rosenmontagzug gegangen. Also die Karnevalsstimmung an sich behagte ihr nicht. Das war ihr fremd. Und es gibt auch Rheinländer, also richtige gute Rheinländer, die überhaupt keinen Sinn für Karneval haben und die auch keinen Sinn für Humor haben. Das ist manchmal auch so, die sind manchmal unfreiwillig unglaublich komisch, bewusst humorvoll sind die gar nicht.
Ja, schönen Dank. Humor hat was mit Erdnähe zu tun.
Ja, das stimmt.
Mhm. Herr Weichel, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute in den hohen Norden. Ich vermute, dass da auch einfach ein bisschen anderer Humor manchmal ist, als es bei uns. Vielleicht würden die Norddeutschen sagen, nee, wir lachen schon, wir lachen halt einfach anders. Das kann gut sein. Mal gespannt, was weitere Hörer zu sagen haben. Jetzt ist erstmal Herr Schläger mit auf Sendung, der uns aus Grevenbroich anruft. Das ist also nordwestlich von Köln, damit sozusagen
links
auf Gericht. Bitte?
Aber jedenfalls
auf der richtigen, genau, auf der richtigen Rheinseite. Hören wir mal, Herr Schläger, grüß Sie, guten Morgen.
Ja, grüße Sie. Ich sag mal dreimal von Hetze, Köller Alarv. Und von Hetze, da habe ich zum Beispiel eine Gedichtsammlung, Kölsche Gedichte für Schulen, Kölner Schulen, um 1900. Und da steht ein Gedicht drin, das Kölsche Hetz. Und da steht unter anderem, was das Herz charakterisiert, das drückelige Herz unter anderem. Nicht? Das klingt schon so ein bisschen herzlich drücken. Nicht? Der Kölner, der Rheinländer, der drückt auch ja an den anderen. Und ich möchte aber jetzt mal ein paar Perlen bringen, die mir gerne immer im Gedächtnis sind. Nicht? Zum Beispiel habe ich in Rheinberg das Ambloniusgymnasium besucht und die Palutiner-Internat besucht. Und im Palutiner-Internat gab es so kleine Margarineherze. Und als Kind haben wir auf der Straße, habe ich mich dann erinnert, gesungen, Ei, 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 Sanella. Sanella ist die Feine. Schmiert man sie aufs Butterbrot, dann kriegst du Samba-Beine. Nicht? Und wenn ich dann jetzt in der Philosophie dann höre, der Mensch ist, was er ist, nicht? Dann frage ich mich, wie haben wir das realisiert, diese Samba-Beine? Nicht? Habe ich jetzt neulich Rundschreiben an unseren Klassenkameraden hatten wir. Nicht? Oder eine sagt, da war jetzt ein Pfarrer, da ließ jemand Messe lesen. Messe lesen ist ja jetzt ein bisschen outgekommen, weil keine Pfarrer mehr vor Ort sind. Und Messe lesen sagte, ja, wie weit ist er denn jetzt? Muss ich noch weiter Messe lesen lassen? Ja, sagt der Pfarrer, noch einmal. Und dann sagt er, nach einiger Zeit, noch einmal, nach einiger Zeit, noch einmal. Und schließlich sagt der Pfarrer, ja, sagt der Familienvater, ja, wie weit ist es denn jetzt mit ihm? Ja, sagt der Pfarrer, er hat nur noch die Füße im Fegefeuer. Ja, sagt der Familienvater, da lass man so weit drin lassen. Er hat immer über kalte Füße geklagt. So zum Beispiel, ne?
Herr Schläger, das gibt mir, was Sie erzählen, gibt mir eine gute Brücke noch zu der Frage, Dr. Lütz, wie es denn mit Kirche und Humor steht. Wir haben ja gehört, da gibt es eben Pfarrerwitze, gibt es auch viele, die erzählen auch Katholiken unter sich. Aber trotzdem haben nach außen doch viele Menschen den Eindruck, dass die Katholiken nicht unbedingt das humorvollste Völkchen seien. Haben die damit recht?
Nee, damit haben sie eigentlich nicht recht. Aber es stimmt schon, dass wenn man das, was in der Öffentlichkeit über die Kirche geredet wird oder auch wie die Kirche sich manchmal darstellt, natürlich nicht sehr lustig wirkt. Und da würde man sich wirklich manchmal ein bisschen mehr Lockerkeit wünschen, ein bisschen mehr auch, dass man sich selbst auf den Arm nehmen kann. Chesterton hat mal gesagt, Humor ist eine Ausdrucksform der Religion. Nur wenn man über den Dingen steht, kann man sie belächeln. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir uns auch nicht immer so bierernst nehmen. Das gilt übrigens auch von den vom Streit innerhalb der Kirche. Es gibt jetzt den synodalen Weg, wo einige Leute ja Reformen in der Kirche sich vorstellen, andere sind da ganz gegen und so. Ich finde, man kann im Rahmen des Katholischen, das heißt ja Einheit in Vielfalt, auch viele unterschiedliche Meinungen haben und man darf da auch nicht zu eng sein. Und ich erinnere immer daran, dass nur der Papst und die Bischöfe exkommunizieren können und wir diese lästige Aufgabe gar nicht haben. Das heißt, man soll gar nicht sagen, der ist gar nicht mehr katholisch, der andere, weil der falsch eine völlig andere Meinung hat als man selber und so. Also man ist eigentlich aufgefordert, in dieser weltweiten Kirche durchaus tolerant miteinander umzugehen, offen miteinander umzugehen, das andere, auch die andere Perspektive zu respektieren und wertzuschätzen und nicht die Leute danach zu sortieren, wer hat jetzt meine Meinung, das sind die Guten, und wer hat nicht meine Meinung, das sind die Schlechten. Das wäre als ganz schrecklich. Das heißt, diese ideologischen Auseinandersetzungen, die sich dann an den klassischen Themen, was weiß ich, Zölibat, Frauenpriestertum und so weiter festmachen, die führen bisweilen dazu, dass sehr humorlos Debatten stattfinden. Und da kann man nur sagen, dass man sich bemühen sollte, sich nicht nur auf solche ideologischen Debatten zu konzentrieren. Letztlich sind wir alle auf die Gnade Gottes angewiesen. Und wenn der liebe Gott nicht auch ein bisschen humorvoll mit uns umgeht, am jüngsten Tag, dann haben wir schlechte Karten.
Nur ist es ja so, dass wir in der Kirche gerade auch mit vielen düsteren Themen immer wieder konfrontiert werden. Da gibt es die Missbrauchsgeschichten, Enthüllungen. Dann gibt es irgendwie die Frage, immer mehr Gläubige verlassen die Kirche. Wie strukturieren wir unsere Pfarreien um? Wie kriegen wir das hin, dass wir in Zukunft die Menschen noch ihre Messe kriegen? Und da wird dann vieles, was alt gewohnt und geliebt war, umstrukturiert. Das sind ja alles Dinge, da kann man ja schwer drüber lachen.
Ja, das ist richtig. Aber für mich, ich bin jetzt 66 Jahre alt, ist immer mehr die Theologie des Heiligen Augustinus, des Opus Operatum, hilfreich und wirklich erlösend. Das muss man mal erklären. Opus Operatum heißt, dass der Heilige Augustinus war in einer Auseinandersetzung mit den Donatisten. Die Donatisten hatten die Aufforderung, das waren eigentlich ganz anständige Leute, die waren sozusagen hyperanständig. Die waren der Auffassung, nur der ist ein guter Christ, der wirklich nur gute Werke getan hat und der nie vom Glauben abgefallen ist, der nie schwer gesündigt hat und so weiter. Und der Priester, der schwer gesündigt hat, der zum Beispiel in der Christenverfolgung abgefallen ist vom Glauben, der kann nicht mehr gültige Sakramente spenden. Also nur ein Priester, der wirklich ein anständiger Mensch ist, kann gültige Sakramenten spenden. Das behaupteten die Donatisten. Und die Donatisten hatten eigene Bischöfe, eigene Gemeinden in Nordafrika. Das war alles richtig gefährlich für die katholische Kirche. Und gegen die hat Augustinus, der Heilige Augustinus, heftigst mit Schriften, aber auch mit öffentlichen Disputationen gekämpft. Und er hat letztlich gesagt, wenn wir das glauben, wenn von der persönlichen Qualität des Priesters tatsächlich die Gültigkeit des Sakraments abhängt, dann sind wir verloren. Dann können wir bei keiner Sakramentenspendung wirklich sicher sein, dass die Gnade Gottes uns wirklich erreicht hat. Weil jeder Priester hat irgendwelche Fehler und Fehler, die ich gar nicht kenne. Der wirkt nach außen ja ganz heiligmäßig und in Wirklichkeit ist er ein moralisches Schwein. Das kann ja sein. Und wenn ich also erst genau untersuchen muss, ist dieser Priester wirklich ein guter Mensch, dann habe ich eigentlich überhaupt keine Chance, die Gnade Gottes wirklich zu bekommen. Und die Konsequenz für Augustinus war, wenn ein Priester gültig geweiht ist, also wenn der Bischof bei der Priesterweihe tatsächlich die richtigen Weiheworte gesagt hat, die richtigen Gesten gemacht hat, dann ist ein Sakrament, das dieser gültig geweihte Priester spendet, gültig und wirksam. Dann kann der Priester ein persönliches Schwein sein. Dann kann der, was weiß ich, den Zölibat permanent brechen. Dann kann der von mir aus im Nebenberuf Bankräuber sein. Ja, dann kann der ganz schrecklich sein. Aber wenn er gültig geweiht worden ist und wenn er die Wandlungsworte in der Heiligen Messe mit der Absicht spricht, tatsächlich Brot und Wein in Leib und Blut Christi zu verwandeln, dann ist das Leib und Blut Christi und dann ist dieses Sakrament gültig, auch wenn der Priester ein ganz schrecklicher Mensch ist. Und diese Theologie des Opus Operatum, das heißt, wenn das Werk so gemacht worden ist, wenn das Sakrament einfach so gültig ausgesprochen ist, ist es gültig. Diese Theologie ist für mich unglaublich erlösend.
Spannend.
In meinem Alter, weil ich weiß, also die Bischöfe sind manchmal schwach, Päpste sind manchmal schwach, Priester sind manchmal schwach und nicht überzeugend und so. Aber wenn sie die gültigen Sakramente spenden, dann ist Gott selbst bei mir. Dann ist Gott selbst wirksam. Dann ist die Gnade Gottes wirklich wirksam. Und das finde ich für mich als Katholiken unglaublich heilsam.
Das ist so eine Basis für eine größere Leichtigkeit, wo man nicht alles genau bierernst nachgucken muss, wie lebe ich nun, wie lebt der andere. Vielleicht, es wird ja an sich, jetzt sind wir mitten in der Theologie, aber die zeigt ja eben, was das auch konkret für den Alltag bedeutet, Dr. Lütz. Ich glaube, es wird ja noch steiler dadurch. Ich erinnere mich an einen Fall in Italien. Gleich kommen die nächsten Hörer dran, nur Klammer auf, Klammer zu, aber dieses Thema wollte ich gerade nochmal ansprechen, weil es spannend ist. Es gab einen Fall in Italien, wo ein Priester eben sich eingeschmuggelt hatte als Urlaubspriester, der war gar kein geweihter Priester. Und da kam dann hinterher die Frage auf, nachdem das nach einem Monat oder sowas aufflog, mussten jetzt die ganzen Beichten nachgebeichtet werden und haben die Leute keine gültige Kommunion empfangen. Und da hat die Kirche, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, der hat sich zwar eingeschmuggelt, der war gar nicht gültig geweiht, aber da springen wir als Kirche insgesamt ein, weil die Gläubigen mit gutem Glauben zu den Sakramenten gegangen sind, die müssen jetzt nicht nochmal den nächsten Priester unbedingt aufsuchen und alles nochmal neu nachbeichten.
Ja, ich weiß nicht, wer das entschieden hat. Das ist aber ein schwieriger Fall, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also ich würde jetzt spontan sagen, ich bin jetzt nicht die Glaubenskongregation, aber ich würde spontan sagen, dass Beichten bei einem nicht gültig geweihten Priester eben ungültig sind. Die sind nicht gültig. Andererseits
vorsichtshalber nochmal nachbeichten gehen.
Ja, würde ich schon sagen. Aber
wenn man jetzt sagt, dass das über Jahre ging und derjenige mittlerweile verstorben ist, ich glaube, wenn ich richtig weiß, war das Argument der Kirche, da springt die Kirche mit ihrem, die Kirche insgesamt dann ein für den Betrug sozusagen.
Weil ja, also die Gläubigen, wir sagen ja immer, gedenke nicht unserer Sünden, sondern des Glaubens deiner Kirche. Das wird auch in der Heiligen Messe ja gesagt. Das heißt, der Glaube der gesamten Kirche springt ein, wie Sie gerade schon sagen. Und es gibt ja auch so etwas wie die Begierde-Taufe. Also wenn jemand nicht getauft ist, er möchte sich taufen lassen, ist im KZ irgendwo und so, möchte sich aber taufen lassen. Es kann aber nicht vollzogen werden, das Sakrament, aus irgendwelchen äußerlichen Gründen. Dann gilt er wie getauft. Das haben wir damals schon in der Volksschule gelernt. Dann gilt er wie getauft. Und man muss immer sagen, der liebe Gott ist ja kein Buchhalter. Also es wird so sein, dass wenn jemand gutwillig bei einem nicht wirklich geweihten Priester gebeichtet hat, dass die Gnade Gottes den sicherlich in Gnade aufnehmen wird. Das ist nicht der Punkt. Aber zu sagen, dass es letztlich wurscht wäre, ob jemand ein geweihter Priester ist oder nicht, das wäre eben für meine Begriffe nicht katholisch. Also es kommt schon darauf an,
dass das so gemeint war. Das war
wirklich
nicht so gemeint.
Und das ist für mich auch immer eine Begründung dafür zu sagen, man hat ja früher häufig gesagt, warum können Frauen nicht Priester werden, warum können sie nicht zum Beispiel auch die Beichte hören? Manche Ordensschwestern begleiten im Krankenhaus Kranke, Sterbende und so weiter. Und es wäre doch schön, wenn die auch die Beichte abnehmen könnten. Und da habe ich immer gefunden, nein, also weil die Beichte ist eben etwas anderes als das seelsorgliche Gespräch. Das machen Priester ja auch manchmal so, dass sie ein seelsorgliches Gespräch mit einem führen und dann ziehen sie die Stola an, machen eine Kerze an und sagen, und jetzt ist Beichte, das ist etwas anderes. Und in der Beichte, das ist jedenfalls mein Erlebnis immer, redet Gott selbst mit mir, ja, durch den Priester hindurch redet Gott selbst mit mir und vergibt Gott selbst mir die Sünden. Das heißt ja nicht, dass das seelsorgliche Gespräch mich nicht unglaublich entlasten kann, ja, klar. Aber was weiß ich, wenn eine Ordensschwester mich im Krankenhaus dann seelsorglich begleitet hätte und dann kommt so ein uralter, schwerhöriger Priester und nimmt die Beichte ab. Das fände ich ganz toll, weil das nämlich nochmal deutlich macht, es ist gar nicht dieser uralte Priester, der mir jetzt die Sünde vergibt, sondern es ist Gott selbst.
Das heißt, diese Verlässlichkeit gibt auch eine innere Sicherheit, eine Ruhe, von der aus wir eben dann eben auch leichter im Leben stehen. Ja. Und das leichter bedeutet auch eben leichter lachen können. Jetzt möchte ich gerne unsere Hörer wieder mit reinnehmen. Danke Herrn Schläger für seinen Anruf, der uns die Brücke geschlagen hat zum Humor und Kirche. Und jetzt kommen wir zu Frau Klaassen aus Trier. Frau Klaassen, guten Morgen.
Guten Morgen.
Auch linksrheinisch.
Jawohl.
Schon fast nicht mehr Rheinland, schon fast Grenze. Ich habe vor über 30 Jahren mal so eine schöne Fastnachtspredigt in Gedichtform gehört. Bin aber nie an den Text gekommen, bis vor ein, zwei Jahren. Das dauert aber etwa 2 Minuten. Soll ich das mal vorlesen?
Vielleicht gibt es einen kleinen Ausschnitt daraus, weil wir noch mehrere Hörer in der Leitung haben.
Klappt wohl nicht, aber also ich kann es in 2 Minuten, glaube ich, schaffen. Ja?
Ja, genau, wir gucken dann, wie lang es wird. Genau. Dann legen Sie mal los, Frau Klaassen.
Kosmetik für die Seele. Jeder Heide, jeder Christ weiß wohl, was Kosmetik ist. Jeder Mensch, ob Mann, ob Weib, tut ja etwas für den Leib. Wäscht und salbt sich Haupt und Glieder, geht zum Doktor hin und wieder, um auch seine Innereien stets von Übeln zu befreien. Leider, oder Gott sei Dank, werden viele trotzdem krank, denn sie lassen arg es fehlen an Kosmetik für die Seelen. Hier komme ich als Fachmann heute, lasst euch raten, liebe Leute. Wenn die Seele sanft erwacht, morgens zwischen 5 und 8, braucht sie Stärkung für den Tag, der Gott weiß, was bringen mag. Drum empfehle ich gegen Sorgen das Gebet am frühen Morgen. Hat die Arbeit uns am Kragen, rebellieren Herz und Magen, läuft die Galle, kocht das Blut, hier sind Stoßgebete gut. Sie sind Balsam auf die Schnelle für manch wunde Seelenstelle. Abends nach des Tages Plage braucht der Mensch ganz ohne Frage noch den Seufzer Gott sei Dank. Ohne diesen wird er krank. Das verhärtete Gemüt wird gelockert durch ein Lied. Dies ist bessere Massage, als wenn Zorn dich bringt in Rage. Runzeln, Pickel oder Falten, die sich in der Seele halten, müssen wir mit Liebe kletten, anders ist sie nicht zu retten. Und ein wahrer Seelenhalter ist das Singen frommer Psalter. Als Korsett und Seelenmieder braucht der Mensch hin und wieder ein ganz kräftiges Gebot, denn die Seele geht sonst tot. Mancher hier, ich schließe mich ein, kennt das Wörtchen Seelenpein. Dieser Zustand macht auf Dauer Herz, Gemüt und Magen sauer. Drum als Natron für die Seele das Gespräch ich sehr empfehle. Ist die Seele arg geschunden, heilt ein Pflaster viele Wunden. Es wird einfach Trost genannt, ist nicht immer schnell zur Hand. Seelen kann man auch entgiften, wenn die Menschen Frieden stiften. Als Expander für die Seele Einkehrtage ich empfehle. Diese ziehen sich etwas hin, haben aber tiefen Sinn. Wird die Seele unempfindlich, braucht sie Buße, aber gründlich. Merket, Habgier oder Geiz nimmt der Seele jeden Reiz. Sie wird platt wie eine Flunder, Großmut wirkt dagegen Wunder. Eitelkeit und dummer Stolz macht die Seele hart wie Holz. Rachsucht macht die Seele klein, Machtgier macht sie hart wie Stein. Hat die Seele Eiterbeulen, ja das gibt's, es ist zum Heulen. Wenn es so schlimm um sie steht, setzt sie schleunigst auf Diät. Weg mit allem, was gefährlich, in sich gehen, aber ehrlich. Manche Seele kriegte Schwung, wurde wieder frisch und jung, weil sie sich mal liften ließ und auf Gleichgesinnte stieß, die mit ihr nach Freude strebten, mit dem Blick nach oben lebten. Ja, die Freude, liebe Leute, das ist mein Geheimtipp heute. Freude haben, Freude machen, freuen, singen, beten, lachen ist Kosmetik für die Seelen. Dringend möchte ich sie empfehlen, denn Gott schuf die Seelen schön, schön will er sie wiedersehen.
Frau Klaassen, da haben wir Sie gerne ausreden lassen. Sehr schön, vielen Dank für dieses Gedicht.
Ja, tschüss. Danke nach Trier.
Ja, alles Gute nach Trier. Dr. Lütze, als ich Frau Klaassen zuhörte, dachte ich ja, Psychiatrie und Theologie, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen.
Nee, das muss man ziemlich genau trennen, weil Psychiatrie, Psychotherapie ist immer etwas, was Krankheiten behandelt mit Methoden. Während Seelsorge ist etwas, das haben wir ja gerade auch gehört, Seelsorge ist etwas Existenzielles. Da begegne ich dem Du eines anderen Menschen. Da versuche ich nicht mit irgendwelchen Methoden den zu manipulieren. Also wenn jemand eine schwere psychische Störung hat, dann versuche ich, diese Störung wegzumanipulieren. Das ist ja klar, dass sie weggeht. Das gilt für die Seelsorge nicht. Das heißt, Seelsorge ist eigentlich viel mehr als Psychotherapie. Es ist eine existenzielle Begegnung. Und es gab so vor 20 Jahren, war in Priesterseminaren es üblich, dass die Leute, die Priester auch später noch Psychotherapieausbildungen machten. Ich war da immer etwas skeptisch. Ich finde richtig, dass Priester sich auskennen mit psychischen Krankheiten, auch mit Psychotherapie von mir aus, aber dass sie sie nicht anwenden. Und dass ein Priester nicht, wenn er zu mir als Seelsorger kommt, mit mir irgendetwas macht, sondern der soll da sein, wie er selbst ist.
Also das ist eher eine Begegnung, eine Befruchtung, ja, aus der Begegnung.
Ja. Wie Martin Buber das sagt, im dialogischen Prinzip. Das ist wirklich eine existenzielle Begegnung vom Ich zum Du.
Dankeschön, Frau Klaassen, nochmal. Ihnen noch einen gesegneten Rosenmontag nach Trier. Hören wir noch Frau Klier, die uns aus der Gegend von München anruft und damit auch das Süddeutsche vertritt. Frau Klier, Sie müssen im Hintergrund bitte das Radio leise stellen. Ich höre ein Echo.
Ja, das war mein kleines Kind. Okay, gut. Ach, gut. Guten Morgen. Ja, ich wollte nur ganz kurz mitteilen, ist ja kurz vor Schluss, dass ich als Franco-Kroatin, also als fränkische Kroatin, von Gastarbeitern, die in den 60er nach Würzburg kamen und in der Faschingshochburg sozusagen Würzburg sich auch so weit integriert haben, dass sie am Faschingszug mit teilgenommen haben und Kinder total schön ausstaffiert haben. Wir sind römisch-katholisch Kroaten und selber auch in den kroatischen Gemeinden wunderbar Fasching gefeiert haben, mit Kostümen, mit Dekorationen. Die Kroaten an sich sind ja auch ein sehr, wie soll ich sagen, gastfreundliches und fröhliches Volk und Feiervolk. Und das wollte ich sagen, dass man auch sich integrieren kann als Fremder sozusagen in die deutsche Kultur des Faschings, weil es in Kroatien nicht ganz ausgeprägt ist. Und dann wollte ich noch sagen, dass wir in Würzburg auf dem Käppele, unserem Wallfahrtsort, einen wunderbaren Pfarrer hatten, den Pater Manuel, und der hat es gut verstanden, als begnadeter Redner auch den Humor einzubauen. Er hat es geschafft, in Zeiten, wo eigentlich leider Gottes viele Pfarrer verschiedene Gemeinden betreuen müssen und mehr oder weniger wie Hase und Igel gleichzeitig irgendwo sein müssen, hat er es geschafft, die Kirche wirklich proppevoll zu bekommen, dass kein Platz mehr frei war, auch nicht im Stehen. Und dann wollte ich noch kurz anmerken, dass auch ein, zwar keine Rheinländer und auch keine Franken und auch sonst auch keine Schweizer, dass die Oberschlesier, weil meine Schwiegermutter, die Wurzeln sind aus Oberschlesien, dass die auch ein wahnsinniges, fröhliches Volk sind mit einem großen Zusammenhalt und den Fasching immer sehr ausgelassen gefeiert haben mit feinen Kostümen.
Ja, Frau Klier, danke, dass Sie uns da den Blick so etwas geweitet haben. Eine Gegend, die uns karnevalistisch jetzt nicht unbedingt präsent ist. Ja, wir hoffen, dass Sie auch in diesem Jahr ein wenig eben davon bei sich in der Familie feiern können.
Ja, so gut. Gestern habe ich meine Tochter mit ein bisschen Polonaise sozusagen durchs Wohnzimmer mit ihr bin ich gelaufen, mit ihren 18 Monaten in einem Werkkostüm.
Ja, die Kinder, die das ist ja auch etwas, Dr. Lützki, greifen das ja nochmal ganz anders auf, den Karneval eben. Ist da so ein bisschen, dass wenn ihr nicht werdet wie die Kinder auch, sehen wir das auch am Karneval, diesem großen Freude daran, sich zu verkleiden, in die Haut eines anderen zu schlüpfen, einmal groß und stark zu sein oder besonders schön und begehrenswert für die Mädchen. Ist da etwas drin von eben diesem kindlichen, dieser kindlichen Herangehensweise ans Leben, was wir uns als Erwachsene auch immer doch nochmal anschauen könnten?
Ja, das steht ja auch in der Bibel. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich eingehen. Ich fand das früher immer einen ganz blöden Spruch. Als ich so 14 war, da bin ich damals sogar richtig vom Glauben abgefallen, weil ich dachte, naja, klar, wenn man so blöd ist wie die Kinder, und als 14-Jähriger weiß man schon, wie blöd Kinder sind, natürlich, fühlt man sich sehr überlegen, dann glaubt ihr das ganze Zeug. Und dann habe ich später erst verstanden, dass es tatsächlich so ist, wenn wir immer nur so als Erwachsene so von oben herab die Welt sehen, dann sehen wir sie nicht richtig. Wenn wir sie demütig sehen, wenn wir sie sozusagen von unten nach oben auf den lieben Gott gucken, dann können wir Gott erst richtig wahrnehmen. Und so ist sicherlich die Möglichkeit zu feiern, sich zu verkleiden, mal in andere Rollen zu schlüpfen, etwas sehr Witziges, wo uns erwachsenen Kinder manchmal sogar überlegen sind. Also das ist sicherlich etwas Schönes. Und wir haben, ich habe vor 40 Jahren eine Gruppe von behinderten, nicht behinderten Jugendlichen gegründet. Brücke Krücke heißt die, in Bonn gibt es immer noch, am katholischen Jugendamt. Und mit der sind wir beim Rosenmontagszug in Bonn immer mitgegangen, mit so einer Gruppe. Und als unsere Kinder klein waren, hatte ich meine Tochter auf dem Arm. Und das war sehr lustig, denn es ist eine ganz andere Mentalität, standen dann manchmal so ganz gierig guckende Kinder am Straßenrand und wollten irgendwelche Kamelle auffangen. Und dieser gierige Blick war nicht sehr schön. Aber was viel schöner ist, ist eigentlich geben anstatt nehmen, ja. Also, und meine Tochter hat dann so einzelne Kamelle, also einzelne Bonbons, denen dann in die Tüte geworfen. Das war so eine rührende Szene. Also meine Tochter fand das so toll, denen das zu geben, und die waren so dankbar, von so einem kleinen Mädchen sowas zu bekommen. Also auch das Geben und Nehmen, das kann man beim Karnevalszug ganz gut erleben, wie schön das Geben auch ist.
Ja, danke Frau Klier, alles Gute, Gottes Segen nach München. Dr. Lütz, noch ein Thema würde ich gerne ansprechen, was mit Humor und Kirche und Glauben zu tun hat, das ist das Thema Blasphemie. Da haben wir ja immer wieder auch, finden andere, dass man doch eigentlich über diese ganzen Scherze, die da in den Medien sich zeigen, jetzt nicht nur gegen die Christen, aber durchaus auch gegen die Christen, dass man ja darüber auch mal ein bisschen lachen können sollte, und wer das nicht könne, der sei eben nicht mehr erreichbar. Wo würden Sie denn da die Grenze ziehen von dem, was man sagt, das ist noch erträglich? Also aus dem muslimischen Bereich wissen wir das ja, da gibt es vieles, was gar nicht erträglich ist. Aber wie sieht denn das für uns Christen aus?
Also ich habe mal eine Diskussion gehabt mit Jürgen Becker. Jürgen Becker ist ein rheinischer Kabarettist, mit dem ich inzwischen auch befreundet bin, der aber Atheist ist und so. Und da haben wir über Blasphemie diskutiert. Der hat auch manchmal wirklich Sprüche gehabt, die ich problematisch fand. Aber es war immer so am Rand. Und ich habe mich dann ein bisschen vorbereitet, und für mich war dann letztlich das Kriterium, ob etwas blasphemisch ist, das sollte eigentlich nicht ein Bischof entscheiden. Also denn Bischöfe müssen auf den Arm genommen werden, müssen kritisiert werden auch, das ist ja ganz klar, ja. Und die Bischöfe haben Macht, und die Macht ist immer für das Kabarett ist die Macht immer etwas, was man kritisieren muss, was man auf den Arm nehmen muss. Das ist ja auch der Sinn vom Karneval, dass man sozusagen das Rathaus stürmt und dann die Rathausschlüssel bekommt und so weiter. Und natürlich hat auch ein Bischof Macht. Das heißt, nicht ein Bischof sollte letztlich entscheiden, was blasphemisch ist, sondern das alte Mütterchen aus der Eifel, das jeden Sonntag in die Kirche geht. Und wenn ein Kabarettist etwas über Jesus Christus, über die Mutter Gottes sagt oder so, wo das alte Mütterchen sagt, jetzt ziehen Sie sogar das durch den Kakao, das ist doch schrecklich. Das sollte man nicht tun. Also Blasphemie ist, finde ich, wenn es gibt Menschen, die haben ein intensiveres Verhältnis zur Mutter Gottes als was weiß ich, zu Menschen. Die lieben die Mutter Gottes mehr als alle anderen Menschen. Und wie es einfach unanständig ist, wenn man die Ehefrau von jemandem beleidigt, wenn dieser Mensch sich tief gekränkt fühlt, wenn die Ehefrau beleidigt wird. Dann sollte man das natürlich nicht machen. Und genauso steht es, finde ich, da mit religiösen Dingen, wenn Menschen da wirklich ein existenzielles Verhältnis zu haben, dann ist es unanständig und unsouverän, das blasphemisch zu attackieren. Nochmal, man muss es erlauben in einer freiheitlichen Gesellschaft, das ist ja klar, die Macht anzugreifen, Macht zu kritisieren, Macht, auch kirchliche Macht. Ja. Und man muss dann auch unterscheiden, also wenn ein Bischof auf den Arm genommen wird, ist es immer noch was anderes, als wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf den Arm genommen wird. Das ist ja richtig Blasphemie. Ja. Wenn man einen Bischof kritisiert, ist das noch nicht gleich blasphemisch. Ja. Das ist erstmal vielleicht ein schlechter Scherz oder irgend so etwas. Also man muss da auch, das hat auch Jürgen Becker damals gesagt, unterscheiden, ob wirklich Gott selbst dabei das Objekt ist oder kirchliche Funktionsträger, die ja manchmal tatsächlich auch lächerlich sein können.
Die Grenze zwischen Blasphemie und echtem Humor. Vielen Dank, Dr. Manfred Lütz, dass Sie hier bei uns dabei waren in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb zum Rosenmontag. Wer zuletzt lacht, vielleicht noch dazu, wer zuletzt lacht, ist es ja unser Glaube, dass am Ende jemand anderes dieses letzte Wort über uns hat. Ist auch das eine Basis für ein humorvolles Leben?
Ja, das ist sicher so. Und es gibt ja dann am Ende der Fastenzeit, wird ja wieder gelacht. Da ist es der Risus Pascalis, der das Osterlachen, das den Tod überwindet und das den Teufel überwindet. Und auf das hin ist ja die Fastenzeit gerichtet. Der Sinn der Fastenzeit ist ja nicht, dass wir fasten, sondern der Sinn der Fastenzeit ist der Osterbraten. Ja? Und den Osterbraten kann man erst richtig schmecken, wenn man vorher gefastet hat.
Über frommen Humor und christliche Lebensfreude haben wir gesprochen. Vielen Dank, Dr. Lütz, für diese Sendung. Die können Sie nachhören im Netz bei uns, horeb.org, dann in der Mediathek von Radio Horeb unter der Rubrik der Sendereihe Lebenshilfe, auch Christ und Welt. Da können Sie dann nachschauen in der Mediathek. Vielen herzlichen Dank, Dr. Lütz. Alles, alles Gute Ihnen. Gottes Segen dann auch für den Beginn der Fastenzeit übermorgen. Und Gottes Segen und einen schönen Rosenmontag noch wünscht Ihnen allen, Gabi Fröhlich.